2015 und 2016, das waren die Jahre, wer sich erinnert, der großen Fluchtkrise und den damit verbundenen Diskussionen. Wer jetzt in den letzten Tagen Nachrichten geschaut hat oder gehört hat, weiß, dass dieses Thema gerade wieder hochkocht, wieder ganz neu brisant wird. Aber 2015, 16 war es so gefühlt zumindest das erste Mal, dass wir so als Land und als Gesellschaft damit konfrontiert waren, dass da Unmengen viele Menschen kommen, die vor Krieg, Terror, Armut fliehen und Perspektive suchen und sie hier zu finden hoffen. Und wir haben uns als Land, als Gesellschaft, haben ja versucht, dem gerecht zu werden und Menschen ein neues Zuhause zu bieten. Und es sind auch ganz unselige Dinge daraus entstanden. Ihr kennt die ganzen Diskussionen, die damals geführt wurden und bis heute geführt werden. Und ich kann mich erinnern, dass wir als Gemeinde damals auch ein brisantes Thema diskutiert haben. In der Gemeindeleitung, aber auch mit der ganzen Gemeinde. Nämlich die Frage, ob wir als Friedenskirche Kamp-Lintfort Kirchenasyl gewähren wollen, grundsätzlich. Ob wir das machen wollen, ja oder nein. Und ich weiß noch, diese Diskussion war brisant deshalb, weil das ist eine Frage, wo unsere Auffassung und unser Verständnis von richtig und falsch als Christen im Konflikt steht mit der Rechtsauffassung unseres Staates und der Behörden. Und das passiert in Deutschland relativ selten. Ja, hier und da mal in kleinen Fällen, aber sind so großen Themen eher selten. Wir müssen uns selten mit diesem Thema auseinandersetzen. Ganz im Gegensatz übrigens zu ganz vielen Christen weltweit. Ich würde sogar sagen, die meisten Christen weltweit stehen alltäglich vor der Frage, meine Erkenntnis von dem, was Gottes Wille ist und was richtig ist als Christ, kollidiert mit dem Verständnis der Menschen um mich herum, der Religion der Vorherrschenden oder dem politischen System und so weiter. Und diesen Kampf sind wir hier so im weich gebetteten Westen nicht so gewohnt. Aber da kam das mal auf. Wie gehen wir damit um, wenn eine Behörde unseres Staates sagt, da ist jemand, der hat hier kein Schutzrecht, der muss abgeschoben werden. Und wir sagen, nein, das sehen wir gar nicht so. Auch wenn ihr das in Übereinstimmung mit den Gesetzen unseres Landes so beschlossen habt, wir sehen das ganz anders. Und wir machen den rebellischen Akt und nehmen jemanden in Schutz, den der Staat abschieben möchte. Das ist ein brisantes Thema und wir haben es sehr diskutiert. Unser Ergebnis damals war, dass wir das nicht gestemmt kriegen. Also dass wir weder die vernünftigen Räumlichkeiten haben, zum Beispiel haben wir gar keine Dusche in diesem Gebäude, und es auch von unserer ehrenamtlichen Manpower nicht hinbekommen hätten. Und so haben wir uns darauf verlegt, dass wir, wenn andere Kirchengemeinden Kirchenasyl machen, dass wir das unterstützen. Ich frage mich bis heute ein bisschen, und das ist auch Selbstkritik, ja, ich frage mich bis heute ein bisschen, ob das nicht auch der bequemere Weg gewesen ist, zu sagen, oh ja, ist halt einfach schlecht bei uns, wir haben nicht so die Infrastruktur. Es kann Situationen geben in unserem Leben oder in unserem Gemeindeleben, in denen das relevant wird. Und ich sage mal nur so, es könnte auch in Zukunft wieder relevanter für uns werden. Womöglich ist die AfD nur 1 bis 2 Bundestagswahlen von der Regierungsbeteiligung entfernt. Vielleicht werden solche Fragen dann für uns deutlich brisanter und deutlich aktueller, als alle paar Jahre mal über ein Thema zu diskutieren. Wie gehen wir damit um? Wie sind Christen in der Geschichte damit umgegangen? Mit diesem Konflikt. Ich erkenne etwas als Gottes Willen. Und mein Staat, meine Religion, mein Umfeld kommt auf eine andere Lösung. Wie gehe ich damit um? Das wurde schon sehr früh im Christentum eine brisante Frage, nämlich in den ersten Christenverfolgungen, als das Römische Reich die Christen als Religionsgemeinschaft verfolgt hat. Und auch da konnte man das sehen. Die einen wurden zu sogenannten Märtyrern. Das sind also die, die sagen, egal was irgendwer anders sagt, ich habe das als Willen Gottes erkannt und ich mache keine Kompromisse und ich stehe dazu, egal was passiert, was mir passiert, was in meiner Umgebung passiert, dazu stehe ich. Knallhart, kompromisslos. Und neben den Märtyrern gibt ein Fachwort dafür, ja, die Lapsi. Lapsi ist lateinisch und bedeutet die Abgefallenen. Ja. Und also Menschen, die nicht hardcore und knallhart zu dem gestanden haben, was sie als Willen Gottes erkannt haben, sondern irgendwie Kompromisse gemacht haben auf irgendeine Art und Weise. Und da gab es die, die quasi ihren Glauben und ihre Erkenntnis verbogen haben, gebrochen haben und verraten haben. Also so richtig krass ins Gegenteil gekehrt sind. Zum Beispiel den römischen Kaiser als Gott angebetet haben. Oder im Dritten Reich die deutschen Christen, die dann gesagt haben, Römer 13 sagt ja, alle staatliche Autorität, weltliche Autorität ist von Gott eingesetzt, also muss das mit dem Hitler auch so sein. Die also alles, was unseren Glauben ausmacht, verbogen und verraten haben und quasi auf der ganz anderen Seite vom Pferd gefallen sind als die Märtyrer. Aber dann gab es da auch so Zwischentöne. Es gab diejenigen, die gesagt haben, ich glaube im Herzen weiter daran und das ist weiter für mich klare Richtschnur der Wille Gottes, aber hier und da mache ich einen Kompromiss nach außen hin, damit ich jetzt nicht gleich umgebracht werde oder damit ich nicht so krasse Nachteile erfahren muss. Und dann gibt es eben auch die Art von Kompromiss, dass ich an einer Stelle, wo ich weiß, das ist eigentlich Gottes Wille, einen Kompromiss mache und einen anderen Weg gehe und dafür an einer anderen Stelle sehr doll betone, wie gesetzestreu ich bin, wie treu ich meinem Gott bin und das dann so ganz groß aufblase. Ja, um allen zu zeigen, nein, ich bin Christ, kannst du hier sehr gut sehen, ja, dieses Thema ist halt so, aber da müssen wir nicht drüber reden, hier kannst du sehen, ich bin Christ. Das ist vermutlich das, was am häufigsten passiert in solchen Situationen. Damit relativieren wir irgendwie Gebote Gottes, wir spielen Glaubensregeln gegeneinander aus und das wird meistens stillschweigend von der Mehrheit der Christen hingenommen, weil wir alle solche Themen haben. Ich glaube, wenn wir ehrlich sind, Hand aufs Herz, dann haben wir alle solche Bereiche, wo wir schon genau wissen, was Gottes Wille wäre, aber da Kompromisse machen und dann an anderen Stellen betonen, dass wir uns da aber sehr gut auch dran halten an das, was Gott will. Das führt in der Regel dazu, besonders wenn es stillschweigend hingenommen wird von allen, weil niemand das bei dem anderen ansprechen möchte, weil der könnte das dann ja auch bei mir ansprechen. Das führt dazu, dass wir so Nebensächlichkeiten des Glaubens riesig aufpumpen und zu großen Themen machen und die etwas nervigen Dinge, die uns nahe gehen und wo wir nicht so gut drin sind, damit wir die besser ignorieren können. Ich glaube, das ist der Grund dafür, warum unter Christen im Sexualethik immer über die Jahrhunderte immer so riesengroß diskutiert wird. Was erlaubt, was nicht, was ist gut, was ist nach Gottes Willen und was nicht. Dabei spielt das in der Bibel nicht gar keine Rolle, aber eher eine nebensächliche Rolle. Im Gegensatz dazu spielt in der Bibel eine wahnsinnig große Rolle, was ich mit dem tue, was ich besitze. Und wie ich mit denen umgehe, die weniger haben als ich. Thema Almosen, Thema gerechte Verteilung, das sind große Themen in der Bibel. Da handeln ganze Prophetenbücher von. Aber das ist sowas, was in der Christenheit selten so richtig groß diskutiert wird. Und das hat genau diesen Grund. Wir machen Kompromisse und dann pusten wir die Nebenthemen größer auf, als sie eigentlich sein sollten. Jesus nennt das Heuchelei. Und das ist schon ziemlich hart, weil es uns irgendwie alle trifft. Er war damit schon zu seinen Zeiten konfrontiert und so eine Geschichte, wo er damit konfrontiert war, möchte ich euch vorlesen. Sie steht in Markus Evangelium 7 in den ersten Versen. Einmal kamen aus Jerusalem die Pharisäer zu Jesus zusammen mit einigen Schriftgelehrten. Sie sahen, dass einige seiner Jünger ihr Brot mit unreinen Händen aßen. Sie hatten also die Hände vor dem Essen nicht nach den religiösen Vorschriften gewaschen. Wie alle Juden essen die Pharisäer nicht, wenn sie nicht vorher ihre Hände gründlich gewaschen haben. So halten sie die Vorschriften der Vorfahren ein. Und wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht, ohne sich nach den religiösen Vorschriften gewaschen zu haben. Es gibt noch viele andere Vorschriften, an denen sie festhalten. So reinigen sie auch ihre Becher, Krüge, Kupferschüsseln und Matten. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten fragten Jesus, warum halten sich deine Jünger nicht an die Vorschriften der Vorfahren? Warum essen sie das Brot mit unreinen Händen? Aber Jesus sagte zu ihnen, was der Prophet Jesaja über euch Heuchler gesagt hat, stimmt genau. In seinem Buch steht, dieses Volk ehrt mich mit seinen Lippen, aber im Herzen ist es weit weg von mir. Ihre ganze Verehrung ist sinnlos, denn die Lehren, die sie verbreiten, sind Gebote von Menschen. Gottes Gebote schiebt ihr beiseite und haltet an Vorschriften von Menschen fest. Weiter sagte er zu ihnen, ihr seid sehr geschickt darin, Gottes Gebote für ungültig zu erklären. So setzt ihr eure eigenen Vorschriften in Kraft. Denn Mose hat gesagt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren und für sie sorgen. Weiter heißt es, wer Vater oder Mutter verflucht, soll mit dem Tod bestraft werden. Ihr dagegen behauptet, wenn jemand zu Vater und Mutter sagt, Korban, das bedeutet, die Unterstützung, die ich euch schulde, soll dem Tempelschatz zugutekommen, dann braucht er für seine Eltern nichts mehr zu tun. So setzt ihr das Wort Gottes außer Kraft durch eure eigenen Vorschriften, die ihr weitergebt. Und so macht ihr es immer wieder. Das Erste, was mir in dieser Geschichte auffällt, ist, dass die Jünger provozieren. Die Jünger provozieren. Die Jünger waren Juden. Sie kannten die Regel ganz genau. Und normalerweise hielt sich jeder Jude daran. Also wir waschen auch die Hände vorm Essen, wenn wir auf Hygiene achten. Aber wir machen das, weil wir auf Hygiene achten. Es war eine religiöse Vorschrift, die Hände zu waschen vor dem Essen. Und das haben auch die Jünger eigentlich getan. Sie kannten die Regel genau. Und sie wussten auch, dass wenn die falschen Leute dabei zugucken, wie sie das nicht tun, dass es dann Ärger gibt. Aber die Jünger kannten auch Jesus. Sie waren mit ihm unterwegs. Sie wussten, was ihm wichtig ist. Das hatten sie schon erlebt. Zum Beispiel hatte Jesus ein paar Kapitel vorher an einem Sabbat jemanden geheilt. Und da war schon derselbe Konfliktpunkt. Darf man am Sabbat jemanden heilen? Eigentlich nicht, weil das ist ja Arbeit. Aber es geht darum, einen Menschen zu heilen. Und das stellt Jesus höher als Sabbatgebote. Die Jünger provozieren. Es ist nicht Jesus, der provoziert. Die Jünger, die Nachfolger von Jesus, provozieren. Aber sie provozieren nicht um der Provokation willen, einfach nur um zu zeigen, wie kantig sie sind, sondern sie provozieren, um aufzuzeigen, was Gottes Wille ist. Das ist das, was dahinter steht. Und ohne, dass die Nachfolger von Jesus, die Jünger, provozieren, kommt das eigentliche Thema, was Jesus hier ansprechen will, gar nicht auf den Tisch. Und das finde ich ziemlich herausfordernd, ehrlich gesagt, weil ich frage mich, wie provokant sind wir Christen eigentlich? Wie provokant sind wir als Nachfolger Jesu heute in dieser Welt den Menschen gegenüber? Weil, wenn ich ehrlich bin, ich kenne fast nur Christen, die möglichst nicht provozieren wollen und bloß nicht anecken wollen, weil man möchte den christlichen Glauben ja etwas Positives verkaufen und nicht etwas, woran die Leute sich stören und reiben. Also am Ende steht noch Jesus schlecht da, weil ich so provokant bin. Aber genau das passiert hier ja. Und dann kenne ich Christen, die provozieren, um zu zeigen, dass sie besonders gut sind und dass sie es besser wissen. Also besonders heilig sind, dass sie anders sind. Oder indem sie demonstrativ Gebote halten, wo alle anderen das nicht tun, so um sich und provozieren dann dadurch. Aber das Interessante ist ja, dass die Jünger provozieren gerade durch den Bruch von Regeln. Die Jünger provozieren, indem sie die Regeln brechen. Die Jünger provozieren, indem sie augenscheinlich eben gerade unheilig sind und nicht besonders heilig. Sie verstoßen gegen religiöse Regeln. Und sie ecken an. Und ja, sie schädigen den Ruf Jesu, weil auf den fällt es zurück. Er ist der Rabbi, dem sie nachlaufen. Was sie tun, fällt auf ihn zurück. Sie schädigen den Ruf von Jesus. Und das führt dazu, dass die Pharisäer kommen und diese Warum-Frage an Jesus stellen. Warum? Provoziert von den Jüngern fragen sie, warum machen die das? Und dann provoziert Jesus, weil hätte Jesus das selber doof gefunden, dass die Jünger sich halt nicht an diese einfache Regeln halten? Also es tut ja auch keinem weh, die Hände zu waschen vor dem Essen. Ne? Er hätte ja auch sagen können, Jungs, Hände waschen vorm Essen, wisst ihr doch. Das tut ja keinem, wirklich, das tut ja keinem weh. Das schadet ja niemandem. Und Jesus hätte ja sagen können, wenn ihn die Provokation der Jünger genervt hätte, hätte er sagen können, wascht euch die Hände und gut ist. Und oft gehen wir diesen einfachen Weg. Oft halten wir uns an Regeln, einfach nur, um uns den Stress zu ersparen, den die Konflikte mit sich bringen, wenn wir uns nicht dran halten. Egal, ob die Regel richtig ist oder falsch. Wir können eine Regel als falsch erkannt haben, halten uns aber aus Etikette doch daran, weil, naja, man erspart sich halt einfach den Stress. Ja? Du hast Recht und ich habe meine Ruhe, oder wie sagt man so schön, ne? Oft gehen wir diesen einfachen Weg und Jesus geht diesen Weg nicht. Jesus stellt sich dem. Er übernimmt die unangenehme Aufgabe, den Menschen den Spiegel vorzuhalten. Und das ist immer unangenehm. Interessant ist ja, dass das nicht die Jünger machen. Also die Jünger provozieren das Ganze und Jesus übernimmt dann und hält den Spiegel vor. Es ist also nicht unbedingt unsere Aufgabe als Nachfolger Jesu, immer der Welt so hochnäsig den Spiegel vorzuhalten, sondern unsere Aufgabe ist zu provozieren, dass die Menschen fragen, warum ist das so? Da frage ich mich manchmal, wie gut wir daran sind, zu provozieren. Und Jesus teilt dann anhand eines Beispiels ein, was Regeln sind, die Gottes Herzen entsprechen und was Regeln sind, die Menschen gemacht haben, Traditionen sind. Interessanterweise finden wir beides tatsächlich in der Bibel. Und deswegen stellt sich für uns als Christen, die die Bibel ernst nehmen wollen, natürlich die Frage, was ist da ein Gebot, das nach Gottes Herzen ist? Und was ist da etwas, was, ich sag mal, vernachlässigbar ist im Zweifelsfall? Und diese Entscheidung ist oft schwierig. Und Jesus macht es an dieser einen Sache vor. Er sagt, die Eltern ehren. Das ist Gott wichtig. Eltern ehren im Sinne von, die Altgewordenen zu versorgen mit dem, was sie brauchen zum Leben. Weil ein Rentensystem gab es damals nicht, auf dem man sich ausruhen konnte. Die, die nicht mehr arbeiten konnten, mussten versorgt werden. Und da war niemand, der die versorgte, außer die Kinder. Eltern ehren bedeutet also, sich darum zu kümmern. Und es gibt die Regel, dass man sein Geld abführt in den Tempelschatz, um den Tempelkult aufrechtzuerhalten. Was von beidem ist nach Gottes Herzen im Konfliktfall? Wenn ich den Euro halt nur einmal habe, was ist da wichtiger? Und Jesus sagt ganz klar, wenn es um die Versorgung von Menschen geht, es ist wichtiger als die Versorgung der Religion. Ganz einfach. Und daraus können wir auch viele andere Dinge dann ableiten, wo wir diese Unterscheidung treffen können. Aber es bleiben noch so viele Themen übrig, wo wir diese Unterscheidung nicht treffen können. Vielleicht hat Jesus diesen einen Fall geklärt und wir können daraus lernen. Aber die Frage bleibt doch, wer unterscheidet denn das? Wer unterscheidet, was Dinge sind, die so nach Gottes Willen sind, nach seinem Herzen sind, dass wir uns kompromisslos daran halten sollten als seine Kinder? Und was sind die Dinge, die wir vernachlässigen können? Das entscheiden nicht die Pharisäer und es entscheiden nicht die Jünger, sondern Jesus entscheidet das. Jetzt ist Jesus nicht hier, dass wir den anrufen könnten und ihn bitten um einen Predigtdienst, um uns das nochmal zu erklären, anhand eines Konfliktes, den wir vielleicht gerade haben oder einer Frage, die wir gerade haben. Aber Jesus hat uns seinen Geist gegeben. Und für mich bedeutet das, auch an dieser Geschichte sieht man das, dass die Bibel nicht die Welt erklärt und die Bibel nicht, manchmal schon, aber nicht immer Handlungsanweisungen gibt und sagt, so und so müssen wir das machen, sondern der Geist Gottes, der Heilige Geist. Und durch ihn, Jesus, erklärt uns, was wichtig ist, was Gott wichtig ist und wie wir das zu lesen haben, wie wir das zu verstehen haben. Unsere Erkenntnis als Christen kommt nicht aus der Bibel, sondern sie kommt aus dem Geist Gottes, der uns lehrt, zu verstehen, was wir lesen und Prioritäten zu setzen. Und das kann manchmal ein echt langes Ringen und ein schwieriger Kampf sein. Manche Fragen kriegen wir nicht so leicht beantwortet. Ich kann da nur sagen und herzlich einladen, wenn wir im Bibeltalk sind, dann ist es, der Bibeltalk für die, die ihn nicht kennen, ist keine Frontalveranstaltung, wo wir irgendwie, wo der Pastor oder sonst irgendjemand sagt, das und das ist jetzt also aus dem Bibeltext herausgepresste Essenz dessen, was Gott will oder so, sondern wir kommen ins Gespräch und wir bringen unsere Erfahrungen mit und wir reden gemeinsam darüber und hoffen, dass Gottes Geist uns leitet und versuchen irgendwie dahinter zu kommen, was könnte hier gemeint sein. Und oft gehen wir auseinander und sagen, ja, da haben wir irgendwie unterschiedliche Meinungen zu. Und da haben wir noch nicht so den einen Punkt gefunden, wo wir sagen, da kommen wir zusammen. Aber oft kommen wir zusammen. Und das ist manchmal ein Prozess, der uns was abverlangt. Aber manchmal ist es auch ganz einfach, aber unbequem. Ganz einfach, aber unbequem, so wie bei den Jüngern. Ich frage mich, haben die Jünger wochenlang immer abends am Lagerfeuer debattiert, wie das mit dem Händewaschen ist und ob man das vernachlässigen kann oder nicht? Und dann haben sie perfide geplant, nächstes Mal, wenn die Pharisäer kommen, dann waschen wir mal die Hände nicht. Oder war es einfach so, dass sie gelernt hatten, es gibt Dinge, die spielen nicht diese große Rolle. Und es gibt Dinge, die sind wichtiger und wir sollten unsere Zeit und unsere Energie da reinstecken. Und dann haben sie es halt einfach irgendwie vergessen oder sich abgewöhnt oder was weiß ich, diese religiösen Regeln, die Gott eigentlich gar nicht wichtig sind. Sie kannten Jesus und sie waren mit ihm unterwegs. Und ich sehe hier heute eine ganze Menge Menschen, die seit vielen Jahren oder gar Jahrzehnten mit Jesus unterwegs sind. Und in ganz vielen Dingen wissen wir aufgrund unserer Erfahrung, weil wir Erlebnisse hatten mit Jesus, weil wir was gelernt haben von ihm, wir wissen aus unserer Erfahrung, was ist nach Gottes Herzen und was nicht. Nicht in allen Punkten, nicht in allen Fragen, aber in ganz vielen. Und da, wo wir es wissen, sollten wir danach handeln. Und sollten dann auch andere Dinge hinten anstellen. Man bekommt mit der Zeit ein Gefühl dafür, wenn man es Gefühl nennen will. Oder es ist eben genau das, was der Geist Gottes in uns tut. Und dabei ist es nicht wichtig, dass wir immer richtig liegen. Es ist nicht wichtig, dass wir immer richtig liegen mit unseren Ergebnissen und mit dem, was wir dann umsetzen. Wichtig ist, dass wir mal ein Risiko eingehen und mal provozieren, damit Menschen warum fragen. Damit Menschen sagen, das stört mich so sehr, da muss ich nachfragen. Boah, was würde ich mir wünschen, dass Kirche so wäre? Ja, dass die Skandale der Kirche nicht immer sind, dass sie Mist baut, sondern dass sie provoziert, dass Menschen sagen, wenn die so drauf sind, dann will ich jetzt wissen, was hat das mit Gott auf sich? Dann frage ich mal, warum? Das wäre so schön. Aber wir können damit heute anfangen. Wichtig ist, dass wir vielleicht als ersten Schritt damit anfangen, niemals Regeln einzuhalten, die wir als unsinnig erkannt haben, nur um unsere Ruhe zu haben und nur um einen leichten Weg zu haben. Denn das verhindert dann in der Folge Jesus-Begegnung von Menschen. Und das ist es, was ich meine, wenn ich sage, wir sind nicht provokant um der Provokation willen und um Öffentlichkeit zu kriegen oder so. Sondern wenn wir provokant sind, sind wir das, damit Menschen Jesus begegnen, die ohne diese Provokation vielleicht einfach ihren Weg weitergegangen wären. Und darum bedeutet Evangelisation und Weitergeben von Gottes Liebe manchmal eben auch, Jesus gemäß zu provozieren. Und das fände ich gut, wenn wir damit anfangen. Amen.